Wir machen heute einen Rücksprung mit der nächsten Erwähnung eines Mannes Gottes. Wir springen chronologisch nach vorne, aber gleichzeitig zurück, und zwar die Erinnerung an einen Mann Gottes. Einer dieser begegnet uns hier nochmal. Wer war das? Das war alles von Rick, ja. Das war sehr viel von Rick. Aber in dem zweiten Buch der Könige lesen wir mit einigen Abstand nach Elisa nochmal von einem der Vorgänger. Na, das war gar er nicht, das war doch Samuel. Aber das war viel vorneweg, das war zur Zeit Sauls. Nee, es geht nicht um Geister, sondern um Friedhöfe. Naja, auch nicht. Gucken wir also mal richtig. 2. Könige 23, Vers 16. Mit dem Grab, das hatten wir schon, ich habe das schon erzählt, das ist es nicht, sondern die Geschichte mit den Streifscharen, das war vorneweg. Ich habe das Kapitel gefunden, ja. Und zwar Vers 16 und die folgenden. Also, wir gehen mal zurück. Eigentlich muss ich den Abschnitt wirklich nochmal im Ganzen lesen. Und zwar ab Vers 12. Bethel heißt Bethel. Also das ist nicht, Bethel ist so eine Kaunuss für die Inder. Bethel heißt Haus Gottes. Einfach, ich weiß, das wird in Deutschland zwar immer wieder als Bethel so, aber es ist Bethel. Beth das Haus und El ist Gott. Die Prophezeiung, genauso wie sie dieser Mann Gottes von Juda gesagt hatte, 1. Könige 13, das ist die Vergleichsstelle, tritt wörtlich ein. Sie, ein Mann Gottes, kam von Juda auf dem Weg, auf das Wort des Herrn hin nach Bethel, als Jerobiam auf dem Altar stand, um Rauchopfer darzubringen. Und er rief gegen den Altar auf das Wort des Herrn hin und sagte: Altar, Altar, so spricht der Herr, siehe, ein Sohn wird im Haus David geboren werden, sein Name ist Josia, der wird auf dir die Höhenpriester schlachten, die auf dir räuchern, und Menschengebeine wird man auf dir verbrennen. Und das passiert. Ich habe nicht nachgeguckt, wie viele Jahrhunderte dazwischen gelegen haben. Mehr als 100 weiß ich jedenfalls erstmal spontan. Genau das hat sich abgespielt, so wie dieser Mann Gottes von Juda das gesagt hatte. Was lernen wir zweitens daraus? Gehört noch zu erstens. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Also das Wort Gottes trifft ein. Es kann so lange dauern, dass die Hälfte der Leute darüber schon weggestorben ist und die andere Hälfte es vergessen hat. Zweitens, aus dieser gesamten Geschichte lernen wir noch was. Das relativiert nämlich das Gericht, was sich über diesen Propheten vollzogen hat. Ich sage das mit dem Psalmwort. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Also für Gott ist das Sterben seiner Leute, selbst wenn sie gerichtet werden aufgrund ihres Ungehorsams, keine Sache, die ihm nichts bedeutet. Und zwar können wir das daran ablesen, dass Gott selber dafür sorgt, dass die Gebeine dieses Propheten und des alten Mannes, der ihn mit sich zusammen hat begraben lassen. Er sagt, wenn ich gestorben bin, begrabt meine Gebeine bei den Gebeinen dieses Mannes Gottes aus Juda, dass die beiden, ich sag mal, als einzige verschont werden bei diesem Gericht. Das heißt, dass Gottes Treue selbst über den Tod hinausreicht. Dass deren Gebeine nicht mitgeschändet werden dürfen, noch zur Schändung des Altars verwendet dürfen. Das waren heilige Männer, selbst wenn sie solche gravierenden Fehler gemacht haben. Und Gott lässt nicht zu, dass die Gebeine der Heiligen zur Entweihung eines Götzenaltars verbrannt werden. Aber Gott nicht. Es ist ihm überhaupt nicht wurscht. Weil der Leib zwar tot ist der Sünde wegen, aber Gott ihn auferwecken will am jüngsten Tage. Wirklich, unseren Leib, das ist nicht irgendwas, nicht irgendwelche Neuschöpfung aus irgendwelchen Dreck, sondern unser Leib, der zur Erde geworden ist, wird auferweckt werden. Das ist ein wichtiger Punkt, ihr Lieben. Und es lässt sich aus diesem Abschnitt eine zweite Sache ableiten, über die es inzwischen viele Streitigkeiten unter Gläubigen gibt, aber die an sich über Jahrhunderte nie bestritten war. Nämlich, Feuerbestattung ist keine Option für Gläubige. Leichenverbrennung ist ein barbarischer und heidnischer Akt. Das ist keine Art der Bestattung, die natürlicherweise einem Gotteskind zukommen sollte. Weil es eben ein Akt des Gerichtes ist. Feuer steht immer für Gericht. Und ein Leichnam zu verbrennen, nimmt, ich sage das mal so symbolisch, das Gericht der Hölle vorweg. Es ist eigenartig, inzwischen ist das ja liberalisiert, aber das Verbrennen von Toten kam zwischen den Weltkriegen auf. Und zwar als die Zeit der Freidenker, also der bewusst von Gott Losgelösten, war. Also ich sage mal die große Zeit der Sozialdemokraten. Ich weiß selber noch aus meiner Kindheit von Leuten, die haben sich extra verbrennen lassen, damit Gott sie nicht auferwecken kann. Lustige Idee. Aber es sollte nichts von ihnen übrig sein, dass sie dem Gehassten, der gehassten Aussicht der Christen irgendwann mal Rechenschaft abgeben zu müssen, aber auch um jeden Preis entkommen. Dass das nicht geht, ist eigentlich in nüchtern Denken Mensch klar, ja? Na, aber möchte ich schon denken, doch. Also entweder hast du schlecht erzogen oder du hast es vergessen, deinem letzten Willen festzulegen. Und eins von beiden zumindest solltest du ändern. Nur lehre uns bedenken, dass wir sterben werden, auf dass wir klug werden. Also das ist durchaus nicht abartig, dass wir auch in jungen Jahren eine Verfügung, eine letztweilige Verfügung ablegen. Was hindert dich daran, wenn du dir nicht sicher sein kannst, das bei Notar zu hinterlegen? Ach, diese Was-wäre-wenn-Fragen beantworte ich nicht. Ich versinne doch nicht in der Märchenstunde. Na, dann wäre sie tot, klar. Und wir würden alle heulen. Nein, da hängt nicht ihr ewiges Heil dran. Das ist doch ganz logisch. Aber ich sage doch heute, eben, das ist das, was ich sage. Also ich gehe einfach noch einen Schritt weiter, weil ich sage, dass, ob man das will oder nicht, also bei dem alten Propheten ist zumindest zu merken, dass der dafür ein Verständnis hat und sagt, begrabt mich bei den Gebeinen des Mannes Gottes. Dort hat der alte Prophet seinen prophetischen Blick in die Zukunft. Ohne dass er das nochmal seinen Söhnen oder Schülern richtig erklärt. Da sieht er, was kommen wird und bezeugt das. Denn es wird gewisslich eintreten, was der Mann Gottes aus Juda prophezeit hat. Es hat sich zwischen den beiden mehr abgespielt als diese Lüge. Es war eine Übereinstimmung von zwei Propheten. Nur einer der Propheten war nur ein Gottesmann, der andere war nur ein alter Prophet. Beide waren so Propheten, aber nur einer von beiden war ein Gottesmann. Ja, das ist für mich bemerkenswert, weil es nämlich mehrere Stellen in der Bibel gibt, die davon berichten, dass der Leichnam und selbst die Gebeine etwas Schützenswertes sind. Beispiel. Rennen wir mal durch die Bibel. Ganz eine Menge, wirklich eine Menge Beispiele. Josef ist der Erste, bei dem das ganz explizit ist, der darauf besteht, er lässt schwören, dass sein Leichnam nicht in Ägypten gelassen wird. Und 400 Jahre später zieht Mose mit dem Volk aus. Du kannst dir vorstellen, was nach 400 Jahren noch übrig ist. Ein schrumpeliges Mumienteil noch, wenn es hochkommt. Ansonsten wirklich nur noch ein paar Knochen. Und lässt das mitnehmen in das verheißene Land. Vorneweg. Es gibt vorneweg noch andere Beispiele. Richtig. Genau, das war das Einzige übrigens, das Einzige, was Abraham in dem verheißenen Land schon in Besitz genommen hat, war das Begräbnis, die Grabstätte. Das andere musste noch 1000 Jahre warten, bis es dem Volk, also bis es seinen Nachkommen gehörte. Aber das, was er schon hatte, war das Erbbegräbnis der Höhle in Machpela. Das kann man für makaber halten. Ich halte das für was Kostbares. Denn der Vater des Glaubens hatte das Land praktisch stellvertretend besetzt, bis seine Nachkommen kamen. Und es haben seine Gebeine besetzt gehalten. Wirklich. Wenn man sagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche, dann sind ihre Knochen das Düngemittel dieses Samens. Das gehört nämlich was dazu, wenn man an irgendeinen Ort geht und dort begraben wird. Warum? Weil sich ein Lebender leichter verleugnen lässt als ein Toter. Von dem Lebenden geht immer eine Gefahr aus und das schweigt man tot. Der Tote scheinbar nicht mehr gefährlich werden kann, der kriegt dann posthum seine Ehre. Und mit einem Mal ist das da. Das ist heutzutage noch genauso, bloß verrückterweise gerade in dem christlichen Europa nicht. Guck mal, solange Mohammed der Prophet gelebt hat, gab es einen Haufen um ihn rum, die ihm den Kopf einschlagen wollten. Aber von dem Tag an, wo er tot war, durfte ihn keiner mehr beleidigen. Wisst ihr, das ist vielleicht ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber so läuft das üblicherweise unter Menschen. Das Andenken der Toten zu ehren, das hat in allen Kulturkreisen ganz hohen Stellenwert. Und verrückterweise ist es ausgerechnet im christlichen Bekenntnis, zumindest am Rande des Bekenntnisses, ich denke nicht im Kern, so egal, was mit den Toten passiert. Und es ist Gott nicht egal. Das geht dann so weiter, um den Leib des Mose, als der tot war, entstand ein Streit zwischen dem Satan und dem Erzengel Michael. Und auf Gottes Befehl wird der Leib des Mose geborgen und an einem geheimen Ort bestattet. Weil das wichtig ist, ihr Lieben. Weil zu Lebzeiten kam der Teufel an diesen Mann nicht ran. Also wollte er wenigstens im Tod seine Herrschaft über ihn beweisen. Sei es, dass er ihn irgendwo hätte mumifiziert, damit er selber zum Gegenstand der Verehrung wird. Hatte vieles dafür gesprochen. Wenn man an diese götzenhafte Verehrung von Lenin, von ehemals Stalin, den man dann doch noch eingekühlt hat, von dem Kim Il-sung und solchen Leuten denkt, ja, da wird ihr Leichnam Gegenstand der Verehrung. Und wenn Gott den Leichnam des Mose wegnimmt, um ihn zu begraben, dann heißt es, dass Gott dafür sorgt, dass er einen würdigen und gottgemäßen Ruheplatz für ihn hat. Und das geht so weiter bis ins Neue Testament, weil Jesus, heißt es, bei einem Reichen ist er gewesen im Tode. Gott, du hast nicht zugelassen, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Und bei einem Reichen ist er gewesen seinem Tode. Jesus wird als Totem endlich die Ehre, auch von Menschen, die sie ihm als zu Lebzeiten versagt haben. Und Gott hat ausdrücklich dafür gesorgt. In den Psalmen ist darauf, ist das ein Teil der prophetischen, des prophetischen Wortes über Jesus. Und von daher dürfen wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass es für Gott wichtig ist. Und das ist das, was ich bei diesem Exkurs für uns sagen will. Es ist nicht egal, was mit unserem Leichnam geschieht. Und es ist nicht normal, wenn wir sagen, na gut, was weiß ich, ob ich eingekühlt werde oder ob mich die Hühner fressen. Das ist nicht egal. Und deswegen sage ich, es gibt sowas, dass sich an Menschen nach dem Tod schon in Gericht vollzieht, an ihrem Leib schon in Gericht vollzieht. Zwei Sachen möchte ich dazu sagen. In meiner Kindheit selbst, ich bin ja in Grottendorf aufgewachsen, das ist ein Dorf, was in so einem Erzgebirge, also im Tschubautal liegt, auf 6 Kilometer Längenausdehnung, und die größte Breite sind vielleicht ein halber Kilometer. Es gibt ein paar Stellen so Querstraßen, die sich ein bisschen den Hang hochziehen, und dann auch wieder so Quertäler. Also deswegen breitet sich das nicht so aus. Also ich sag das mal, zeichne das mal ein ganz kleines bisschen ab. So ungefähr kann man sich die Lage des Ortes vorstellen, der hat es hinter sich. Und dann gibt es ein paar Straßen, die gehen so, und dazwischen sind meistens nochmal solche Täler. Und wir wohnten hier an dieser Stelle, und hier das Längstal, also hier hat sich dann alles abgespielt, Hauptstraße, und hier war noch so ein Querteil, hier der nächste Hügel. Und hier draußen, uns direkt gegenüber, aber einen guten halben Kilometer entfernt, wohnte eine Hexe, eine Besprecherin, die gezaubert hat, um die, naja, da haben viele einen Bogen drum gemacht, aber also so grausliche Erlebnisse war, wenn Gewitter war, dann ist die rausgegangen und hat dann ihre Beschwörung gemacht, ganz laut, also inzwischen im Krachen des Donners konnte sie draußen ihre Beschwörungen rufen haben. Und irgendwann war da mal Ruhe, und als da sehr lange Ruhe war, sind dann die Leute mal hin und haben geguckt. Und die lebte mit ihrem Viehzeug zusammen in der Stube. Und ihre Hühner hatten sie fast aufgefressen. Das ist Gericht, was sich sichtbar vollzieht an, also vor den Menschen. Ist er. Ich habe vor einigen Jahren, vielleicht schon 8 Jahre her, damals habe ich noch regelmäßig Krankenhausbesuche gemacht, und wir waren jede Woche auf den internen Stationen. Und habe da auch schütternde Sachen erlebt, und eines Tages komme ich dahin, werde zu einem gerufen, der in den letzten Zügen liegt, so einen dicken Wasserbauch, Aszites, aufgeschwemmt, Leber kaputt, Nieren arbeiten nicht mehr. Und er japst und hechelt und ja, ist zu spät, ich habe meine Chance verpasst und hätte ich doch damals auf dich gehört und so. Und 2 Betten weiter liegt ein Mann, der ist noch elender dran, aber ganz anders drauf. Leber im Endstadium des Verfalls, wer das schon mal mitkennt, dieser eigenartige erdige Geruch, der dann im Zimmer ist, dunkelbraune Haut, und der schnauzt den an und sagt, was jaulst du hier rum? Nun haben wir so gelebt, nun müssen wir eben so krepieren. Und da hat mich das Erbarmen gepackt, und ich habe gesagt, natürlich müsst ihr nicht so krepieren. Wenn ihr jetzt schon an der Schwelle des Todes seid, da könnt ihr immer noch umkehren und Gott ernst nehmen. Hör auf mit diesem Scheiß. Und eine Woche später steht in der Zeitung, Wohnungsbrand in Löcknitz. Das ist auf dem Weg zum Bahnhof gewesen, gegenüber von Alice da. Und da ist der Mann auf seine letzten Tage nach Hause gegangen, wo ein anderer gar nicht mehr hochkommt, wo sie schon am lebendigen Leib verwesen, und hat sich mit der Wohnung in Brand gesteckt. Ich habe gedacht, so was Grausiges. Da geht einer lebendigen Leibes in die Hölle. Der sich so festgemacht hat. Und verkokelt sich schon bei Lebzeiten. Also, so fest kann man gemacht sein. Das ist ganz schrecklich. Ja, so soll das nicht sein. Zu Tode zu kommen. Und das ist wirklich ein Zeugnis, ihr Lieben. Wenn ich an sowas denke, und wenn ich daran denke, meine Mutter ist ja früh gestorben, und ich sage das mit allem Respekt, auch das war ein Gericht Gottes. Sie hat als gläubige Tochter gläubiger Eltern auf eine für mich bis heute geheimnisvolle Weise in einer Ablehnung gegenüber ihrem Vater gesteckt, spätestens als die Mutter tot war. Das war einige Jahre. Sie hat das auf ihrem Sterbebett bereut, hat uns Kinder angerufen und hat gesagt, Kinder, wie ich mit dem Opa umgegangen bin, war falsch. Vergebt mir, dass ich euch so ein Beispiel gegeben habe. Und sie hat sich mit ihm versöhnt. Und doch ist, wenn es heißt, ehre Vater und Mutter, auf dass es dir wohlgeht und du lange lebst auf Erden, ist das meine tiefe Überzeugung, dass diese mangelnde Ehrerbietung diesem Mann Gottes gegenüber sie das Leben gekostet hat. Gut, das ist Gottes Gericht. Das ist gerecht, gebe ich Zeugnis. Aber selbst dort war ihr Sterben ein Zeugnis im Vergleich zu anderen. Denn auf ihrem Grabstand stand wahrheitsgemäß, hier wartet auf die Auferstehung Gisela Seidler. Und das ist wirklich wahr. Und dieses Zeugnis haben Hunderte gelesen. Friedhof im Erzgebirge ist ein begangener Ort. Und es ist immer so ein wohliges Gruseln zu gucken, guck mal, der ist jünger als ich. Und der ist ganz jung gestorben, so nach dem Motto, ich bin noch davon gekommen. So führt man so dort durchaus die Familienglieder über den Friedhof und sagt, guck mal, und den kannte ich und so. Und dann kommt man an ein Grab und da steht das. Zeugt über den Tod hinaus. Und deswegen gebührt es uns, solchen respektvollen Umgang auch mit dem Toten zu haben. Und wo das nicht ist, dann ist das wirklich auch ein Grund, darüber Buße zu tun, umzukehren. Ja, nun hören wir auf, mit den Toten uns zu beschäftigen. Und dann lesen wir in 1. Chroniker 23, Vers 14, und zwar nur mal modellhaft. Das betrachte ich nicht, weil das nur eine Replik ist dessen, was wir schon haben. 1. Chroniker 23, 14, die Söhne des Mose, des Mannes Gottes, wurden dem Stamm Levi zugerechnet. Mose, der Mann Gottes, wird er noch nach Jahrhunderten in der Geschichtsschreibung genannt. Und in 2. Chroniker 8, Vers 14 heißt es, und er bestellte nach der Vorschrift seines Vaters David die Abteilung der Priester zu ihrem Dienst für jeden Tag und die Torhüter in ihren Abteilungen für jedes Tor, denn so war das Gebot Davids des Mannes Gottes. 2. Chroniker 8, Vers 14. Auch da wird David als der Mann Gottes auch anerkannt. Und gemeinsam ist alle diesen drei Stellen, also dieser Josia, der hunderte Jahre nach dem Tod des Mannes Gottes aus Juda und später die sich auf Mose, den Mann Gottes, und noch der andere, der sich auf David, den Mann Gottes, bezieht, dass das Andenken der Gerechten bewahrt bleibt. Wirklich, wir haben keinen Grund, uns der Gottesmänner zu schämen, die schon dahingegangen sind. Für mich ist einer der ehrwürdigsten, ehrenwertesten Männer Gottes der chinesische Christ Wotschmeni, oder Ni Tusheng ist der mit chinesischen Namen gewesen und ist es immer noch. Ein Mann, durch dessen Glauben und Dienst und Leben mein eigenes entscheidend geprägt worden ist. Und ich erwähne gerne meinen Großvater als Mann Gottes, der durch sein tägliches Vorbild meiner Liebe zu Jesus die Basis gegeben hat. Und ich berufe mich gerne auf die Apostel und Propheten, von deren Leben ich von Kindheit an gelernt habe. Und das ist unsere Würde, wenn wir uns in die Reihe dieser Gottesmänner mit hineinreihen lassen. Es gibt Leute, die möchten gerne selber was Großes werden. Manche kennen vielleicht die Geschichte. Der erste Mann, um den ich mich verbindlich gekümmert habe, war ein Alkoholiker und Heiratsschwindler. 1983 auf der Insel Rügen. Wir waren gerade frisch verheiratet. Selber noch nicht als Familie etabliert, da haben wir schon unsere Wohnung wieder aufgemacht für die ersten Chaoten. Dann hat er eine ganze Weile bei uns gewohnt und ist an dem Tag gegangen, als er uns 800 Mark geklaut hat. Das war nämlich das Kohlengeld, was ich ihm anvertraut hatte, weil an dem Tag die Kohlen kommen sollten. Und statt die zu bezahlen, ist er damit durchgebrannt. Und hat später und ist dann bitte ganz abgefallen, nachdem Gott ihn spektakulär gerettet hatte. Dem ist ein Mann in den Weg gestellt worden, als er unterwegs war mit einer Flasche Schnaps im Hals und einer in der Tasche und einen Strick in der anderen Tasche, um sich aufzuhängen, weil er von der Polizei gesucht wurde. Und da stellt Gott ihm einen Mann in den Weg, der ihm von Jesus erzählt. Und am Ende dieses Tages ist er umgekehrt und hat seine Sünden vor Gott bereut. Und hat sich der Polizei gestellt und auf geheimnisvolle Weise kam er nicht ins Gefängnis und lauter solche Wunder. Und ein Dreivierteljahr später, nachdem er überall rumgereicht worden war, was mir sehr Unbehagen bereitet hat, weil das heißt, nicht ein Anfänger, auf das er nicht aufgebläht in das Gericht des Teufels verfalle. Also man soll einen verantwortlichen Dienst keinen Anfänger geben, dass der Teufel ihn nicht hochmütig machen kann. Und nachdem er da so richtig wieder seine Schwindelaktivitäten einsetzen konnte, früher hat er eben junge Frauen bezirzt und später hat er alte, ältere Damen in der Gemeinde bezirzt mit seiner Lebensgeschichte, da hat er gemerkt, arbeiten ist viel zu schwierig, er macht sich die Hände schmutzig und den Rücken krumm, ich könnte ja von meinen Geschichten leben. Und als das zerbrach, als er an Leute kam, die ihn konfrontiert haben, gesagt, Fritz, du erzählst ja schöne Geschichten, wie sieht's denn aus mit deiner Arbeit? Dann hat er eben beschlossen, zurückzukehren in sein altes Leben und hat dann unter einer furchtbaren Verdammnis gelitten, mehrere Tage lang, und ich habe alles getan, um den Mann zurückzuführen. Und dann hat er mir gesagt, Frank, jetzt kann ich ja bei Gott kein Großer mehr werden, nun will ich wenigstens beim Teufel ein Großer werden. Und das ist er dann auch. Der gerettete Alkoholiker wurde dann Schnapsvertreter, Spirituosenhändler. Und es geht ihm gut, oder es ging ihm jedenfalls lange Zeit gut. Er kam tatsächlich Jahre später nochmal zu mir und meinte, ich bin stolz, was er alles erreicht hat in seinem Leben. Das ist der erste Mann, den ich aus meinem Haus gejagt habe. Bis dahin habe ich immer alles ausgehalten, aber das war einer, wo ich wusste, den muss ich rausjagen. Was ich damit sagen will, ist, wir haben die Wahl, uns einzureihen in diese Phalanx der Gottesmänner, selbst wenn wir ein kleiner wären. Oder wir sagen, nein, Kraft meines Glaubens, Kraft meiner Wassersuppe bin ich was Besonderes. Und dann ist die Gefahr, dass wir ein Großer beim Teufel werden, eher, als dass wir überhaupt noch im Volke Gottes einen Platz behalten. Oder wie heißt es? Besser ein Tag im Hause Gottes als sonst 1000. Oder Psalm 84, wie lieblich, Herr, sind deine Wohnungen. Besser in deinen Vorhöfen als von dir getrennt. Weißt du, manches Mal verklagt unser Teufel und unser Gewissen belastet uns und sagen, wir sind nicht mehr passend für die Gegenwart Gottes. Okay, dann kann ich dem so begegnen und sagen, es stimmt. Aber lieber will ich mich noch in seiner Nähe aufhalten, als ihm den Rücken zu kehren. Wenn wir schon nicht geschickt sind für den vordersten Streit, dann gibt es irgendwo noch eine Lücke, wo wir nützlich sein können. Wenn wir schon nicht Priester im Allerheiligsten sind, dann möchte ich wenigstens Helfer und der Ausfeger im Vorhof des Tempels bleiben. Wirklich, das ist mit dieser Haltung wird Gott uns halten. Wenn wir nicht darauf aus sind, unbedingt was Besonderes zu sein. Und da bin ich froh, dass wir jetzt zu diesen Leuten kommen, nach den großen Männern Gottes. Lesen wir in 2. Chroniker 11, Vers 2. Ja, das ist dieser Mann, den wir hier schon mal haben, unter der Nummer 8. ein Mann, der das Wort der Versöhnung spricht. Der begegnet uns einmal im Wort Gottes, oder zweimal, im ersten Buch der Könige und im zweiten Buch der Chronik, aber in einer einzigen Begebenheit. Und die qualifiziert ihn als Mann Gottes. Wenn es heißt, selig sind die Friedenstiften, denn diese werden Kinder Gottes heißen, dann ist genau das gemeint. Vielleicht sind wir keine herausragenden Leute, was prophetischen Dienst betrifft im Hinblick auf Wunderwirkung oder im Blick auf unser Ansehen im Reich Gottes. Aber wenn wir auf solche prophetische Weise Frieden stiften, ich meine nicht diesen Friede, Freude, Eierkuchen, Frieden, ja, den, wo man immer Schwamm drüber macht und so, sondern durch ein Wort Gottes zu sagen, kämpf doch nicht gegen andere Gläubige, dann haben wir unseren Ort in der Reihe der Gottesmänner schon gefunden. Diese Friedfertigkeit, diese Bereitschaft eben nicht auf Biegen oder Brechen gegen andere Gläubige auszuziehen, dann sind wir schon Leute, in denen das prophetische Element fest ist. Dann kommen wir zum Kapitel 25 und das lohnt sich nochmal ein bisschen größer zu betrachten. Amazia war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Joadan von Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, jedoch nicht mit ungeteiltem Herzen. Und es geschah, als das Königtum bei ihm gefestigt war, brachte er seine Knechte um, die den König, seinen Vater, erschlagen hatten. Aber deren Söhne tötete er nicht, sondern handelte, wie es im Gesetz im Buch des Mose geschrieben steht, wo der Herr geboten hat: Nicht sollen Väter um der Söhne willen sterben, und Söhne sollen nicht um der Väter willen sterben, sondern jeder soll für seine eigene Sünde sterben. Und er warb aus Israel 100.000 wehrfähige Männer für 100 Talente Silber an. 100 Talente Silber, ein Talent Silber hat einen Wert von ungefähr 3.500 Euro. Das mal 100. Das sind wie viele Millionen? 3,5 Millionen. 3,5 Millionen. Wer soll, ist nicht sehr viel für 100.000 Leute. Da kam ein Mann Gottes zu ihm und sagte: O König, lass das Heer von Israel nicht mit dir ziehen, denn der Herr ist nicht mit Israel und mit allen Söhnen Ephraim. Wenn du denkst, dadurch stark zu sein zum Kampf, dann wird Gott dich zum Stürzen bringen vor dem Feind. Denn bei Gott ist Macht, zu helfen und zum Stürzen zu bringen. Und Amazia sagte zu dem Mann Gottes: Und was soll mit den hundert Talenten geschehen, die ich der Kriegsschar von Israel gegeben habe? Der Mann Gottes sagte: Der Herr hat genug, um dir mehr als das zu geben. Da sonderte Amazia sie ab, die Kriegsschar, die aus Ephraim zu ihm gekommen war, damit sie an ihren Ort zurückkehrten. Und ihr Zorn entbrannte sehr gegen Juda, und sie kehrten in glühenden Zorn an ihrem Ort zurück. Aber die Männer der Schar, die Amazia hatte zurückkehren lassen, dass sie nicht mit ihm in den Kampf zogen, fielen in die Städte Judas ein, von Samaria bis Bethoron, und erschlugen 3000 Mann von ihnen und erbeuteten eine große Beute. Das ist so eine wichtige Botschaft, die erschließt sich tatsächlich erst aus dem Zusammenhang. Ich nenne ihn mal den Ungeteilten, oder man würde sagen den Integren. Also der Integrität hat, der nicht so und so ist. Der Name dieses Mannes wird nicht genannt. Und daraus schließe ich, jeder ist ein Mann Gottes, dessen eigenes Herz ungeteilt bei Gott ist und der andere zum ungeteilten Anhangen am Herrn auffordert. Der gibt eine Botschaft, die sagt: Gott will nicht, dass du dich mit Ungläubigen verbündest oder mit Halbgläubigen. Israel war ja nicht wirklich ungläubig, sondern die haben sich selber ja für gläubig gehalten. Nur sie waren in den Götzendienst des Jerobiam verstrickt, mit den goldenen Kälbern, mit dem, den sie auch Jahwe genannt haben, aber mit ihrem eigenen Kult. Sie haben ihre eigene Tradition aufgebaut und nicht sich der Offenbarung Gottes unterstellt, wie er sie seinen Knechten, den Propheten, eben vorneweg gesagt hatte. Aber weil es ja wenigstens einigermaßen Gläubige war, hat er gesagt, na gut, mit denen gehe ich zusammen und dann werden wir schon den nächsten Kampf siegreich bestehen. Und dann kommt ein Mann Gottes und sagt, mach es nicht. Mach es nicht. Gott will nicht, dass er euch damit verbündet. Ich sage das mal so, wir machen momentan, wir, der Verein macht genau diese Situation durch. Wir haben uns mit solchen Halbgläubigen eingelassen im Blick auf Eggesin. Und jetzt, wo sie entlassen worden sind, machen sie Schaden, richten sie wirklich Schaden an. Die haben im Volk Gottes Schaden gemacht und trotzdem ist es gut, diesen Schnitt zu machen. Das Besondere ist, dass dieser Mann Gottes eine Botschaft des ungeteilten Herzens an einen Mann richtet, der geteilten Herzens war. Ich glaube, es gibt nur drei Könige, über die das so gesagt ist. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn, aber nicht mit ungeteiltem Herzen. Das ist schade, wenn Gott über jemanden sagen muss, ja, der liegt richtig, aber manches Mal auch nicht. Denn das ist ja ein ungeteiltes Herz. Ein ungeteiltes Herz heißt nicht, dass jemand perfekt ist oder fehlerlos, aber dass er richtig ist, ausgerichtet auf Gott. Dass ihm die Sache Gottes am wichtigsten ist. Und ihr Lieben, da müssen wir uns gegenseitig auch immer wieder ermahnen, dass wir das und alleine das im Blick haben. Wirklich. Und ich sage das mal, selbst wenn ich hier vorne stehe und diese Dinge predige, bin ich angewiesen auf meine Geschwister, die mich im Einzelfall daran erinnern. Wir brauchen das. Die Welt ist so gestrickt, dass wenn sie uns nicht von Gott abfallen lässt, sie uns wenigstens kompromittiert. Wenn wir Gott schon nicht verlassen, dann hat der Feind dadurch gewonnen, wenn wir ihn ein bisschen verlassen. Wenn wir ein bisschen was anderes dann noch mit daneben zulassen. Ich denke, das ist heute eine der Quellen der Kraftlosigkeit, wie sie allgemein im christlichen Bekenntnis weit verbreitet sind. Ein bisschen was, ja, Jesus schon, aber auch im Zweifelsfall mal eine Notlüge, Steuerhinterziehung oder sonst was. Weißt du, das ist gerade das Materielle. Und Jesus sagt dazu was? Genau. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Wohlgemerkt, er sagt nicht, ihr dürft nicht. Ihr könnt nicht. Denn entweder werdet ihr den einen lieben und den anderen hassen, oder werdet euch für den einen stark machen und den anderen verachten. Man kann nicht Gott und die Mammon dienen. Es geht nicht. Selbst wenn man sich das fest vorgenommen haben sollte. Und der Mann Gottes sagte, Amatzia sprach zu dem Mann Gottes, was soll mit den 100 Talenten geschehen, die ich der Kriegsschar von Israel gegeben habe? Und der Mann Gottes sagte, der Herr hat genug, um dir mehr als das zu geben. Na, schöne Sache. Wenn jemand dieses Vertrauen zu Gott hat, selbst eine Fehlinvestition leichten Herzens abzuschreiben und sagen, okay, war in die falsche Richtung, aber ehe ich dort falsch weitergehe, lasse ich sausen, denn Gott kann das wiederbringen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Viele Leute lassen sich einreden, wenn sie erst einen Fehltritt getan haben, dann sind sie nun sowieso auf dem falschen Weg und dann müssen sie den auch bis zum bitteren Ende gehen. Und dann gehen sie den mit schlechtem Gewissen und immer schlechterem Erfolg. Das kann, ich sage mal, irgendeine große Sache sein oder auch schon ein Gedanke. Man weiß, oha, jetzt bin ich auf dem falschen Weg und es fehlt einfach das Wissen, dass man das dann einfach mal sausen lassen kann und wirklich neu anfängt. Lass fahren dahin. Und das ist ein nicht unbeträchtlicher Weg des Sieges über die Sünde. Vielen Leuten ist eingeredet, wenn du schon was Sündiges denkst, hast du sowieso schon so gut wie verloren. Dann kommt gleich als nächstes die sündige Tat. Und wenn du dann sowieso erst was getan hast, dann ist es sowieso zu spät. Dann kannst du Gott auch nicht mehr um Vergebung bitten. Und wenn du dann auch nicht mehr um Vergebung gebeten hast, dann bist du sowieso so gut wie verloren. Und dann kannst du auch weiter sündigen. Es ist ja sowieso nichts mehr zu machen. Und dann erlebt man Niederlage um Niederlage und wundert sich, dass man trotzdem noch Gnade kriegt zum Neuanfang. Und das hängt damit zusammen, dass Gott von Anfang an gnädig ist und will, dass wir umkehren. Und umkehren heißt, ich muss wenigstens schon mal die falsche Richtung angepeilt haben. Verstehst? Also, aber ich muss nicht immer erst den Endpunkt eines falschen Weges erreicht haben, sondern bei der ersten Mahnung kann ich umkehren. Und das ist das, was uns bei dieser Geschichte so deutlich wird. Der Mann Gottes redet zu dem König, da hat er schon ein paar Millionen falsch investiert. Und der fragt ehrlicherweise, wenn ich jetzt diesen Sold eben nicht in Anspruch mache, was soll ich denn mit dem Geld machen? Soll ich das wieder einklagen oder kann ich ein Inkassobüro damit beauftragen oder soll ich einen Gerichtsvollzieher hinschicken? Nee, sagt er. Gott hat mehr als das und kann dir das erstatten. Und dieses mutmachende Wort möchte ich uns so sagen. Wenn wir falsch investiert haben, Zeit, Kraft, Geld, lass einfach sausen, trauer dem nicht nach, geh den nächsten Schritt mit Gott. Genau, richtig. In dem Moment auskippen, wo ich merke, ich bin auf dem falschen Weg. Spätestens dann. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir gehen einfach weiter. Es ist deswegen leicht, weil ich grundsätzlich chronologisch vorgehe und wir brauchen immer nur ein paar Seiten weiter zu blättern. Im Buch Nehemia, nicht Jeremia, da finden wir das Kapitel 7, Vers, die ersten beiden Verse. Man erkennt Gottes Männer nicht nur daran an der Bezeichnung, dass es ein Mann Gottes ist, sondern auch ein treuer Mann, der gottesfürchtig ist. Ein treuer Mann gottesfürchtig. Versteht ihr? Nicht immer muss die Amtsbezeichnung dort stehen. Manches Mal reicht die Aneinanderreihung von Charaktereigenschaften. Treu, ein Mann, nicht eine Memme, nicht ein groß gewordenes Kind, jemand, der reif geworden ist in seiner Persönlichkeit, der auch dazu steht, der Gott fürchtet. Und an dieser Stelle, sage ich mal, eben wo das mal so auseinandergenommen ist, ein treuer Mann. Es kommt ja ein Suchtkranker grundsätzlich als Persönlichkeitsreife verzögert in das neue Leben. Man sagt, von dem Moment an, wo ein Mensch regelmäßig Suchtmittel konsumiert, hört seine Persönlichkeitsentwicklung auf. Und man kann das wirklich beobachten. Ich sage mal, das Eindrücklichste war, als ich das mal, also richtig das erste Mal bewusst erlebt habe, einige kennen die noch, die schon lange genug dabei sind, kam mal ein Berufsoffizier zu uns, kurz nach der Wende war er entlassen worden. Ein 42-jähriger Mann, der sich blendend mit meinen damaligen Teenies verstanden hat. Am besten mit den 14-, 15-Jährigen. Der war mit denen auf einer Ebene. Die haben rumgealbert und gelacht und die konnten stundenlang quasseln. Und als wir dann angefangen haben, die Sozialanamnese zu nehmen, kommt ein interessanter Information zutage: regelmäßiges Trinken nach der Jugendweihe zwischen dem 14. und 15. Lebensjahr. 42 Jahre lang hat er zwar gelebt und hat auch berufliche Qualifikationen erworben, aber keine Persönlichkeitsreifung mehr. Und dann ich sag mal, als 43-Jähriger hat er dann wie so die Teenies im Endalter dann Schulden gemacht und sich verliebt in Mädchen, die so alt waren wie seine Tochter und lauter solchen Zirkus. Da ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass das wirklich stimmt. Und inzwischen achte ich darauf, wann ist jemand in das regelmäßige, in die regelmäßigen Konsum rübergetreten und es gibt dann einfach viele Charaktereigenschaften, die noch in die Jugendzeit reingehören. Und wer sehr früh anfängt, da sind es noch Kinder. Und wenn solche gläubig werden, dann sind diese Entwicklungsverzögerungen damit überhaupt nicht ausgelöscht, sondern dann müssen sie als Gläubige, als Kinder Gottes, und das fällt dann in der Regel sogar leichter, weil man als Gotteskind ja sowieso wieder auf bestimmte kindliche Dinge zurückgreifen muss. Diese Unvoreingenommenheit, das einfache Annehmen von Dingen, die man gesagt kriegt und so, ja, das macht uns ja zu Kindern Gottes und überhaupt erst lernfähig auf diesem Weg. Aber dann muss so jemand, der gläubig geworden ist, eben auch persönlich zurückgehen und diese kindlichen oder jugendlichen Unausgereiftheiten überwinden lernen. Und das ist oft ein längerer Prozess. Das dauert einfach eine Zeit. Und da brauchen wir Mut, dass also jeder, der da drinnen steckt, das selber auszuhalten und auch Mut im Umgang miteinander. Dem anderen seine kindischen Verhaltensweisen auch mal eine Zeit lang nachzusehen, in der Hoffnung, dass er das überwindet. So wie Paulus sagt, als ich Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, verhielt mich wie ein Kind. Als ich erwachsen wurde, legte ich ab, was kindlich war. Und das ist ein Prozess. Und wenn hier von Hanani, dem treuen Mann, der gottesfürchtig war, die Rede ist, dann ist es als Bruder des Nehemia, da gehört dazu, zu seiner Gottesfurcht und zu seinem Mannsein, gehört dazu, dass er aus der kindlichen Rivalität heraustritt, zum Beispiel. Es gibt Leute, die alleine dadurch nicht im Reich Gottes zu gebrauchen sind, weil sie noch wie die Kinder sich mit ihren Brüdern kloppen. Das ist in der Kindheit normal. Aber wenn dann Leute, die Kinder Gottes geworden sind, immer noch diese kindischen Verhaltensweisen haben und sofort sich mit jemandem, einem anderen Gotteskind, rangeln und kämpfen und um die Ehre streiten und sich buchstäblich vielleicht noch prügeln müssen, dann sind sie noch keine Männer und auch noch nicht als Gottesmänner dienstfähig. Da kann man nur bitten und sie ermahnen, dass sie solche Dinge ablegen. Das ist gar nicht so leicht immer. Und selbstverständlich sowieso nicht. Also, Hanania nenne ich den gereiften Mann, der in diesen vollen Manneswuchs hineingewachsen ist. Ja. Und 14 gehen wir in das Buch Hiob, Kapitel 1. Um wen kann es dort nur gehen? Etwas lauter bitte. Im Buch Hiob, Kapitel 1, geht es natürlich um Hiob. Da heißt es im Vers 3, nee, Vers 1 natürlich, okay, erzeugte Söhne und Töchter. Also auch Gottesfürchtige dürfen Kinder zeugen. Na, kann man vielleicht drüber lachen, aber es ist ja eine dieser abartigen Geschichten, dass es heißt, also eine Lehre von Dämonen, sich von Speisen zu enthalten und nicht zu heiraten. Also bestimmte Essensregeln einzuhalten, als ob eben kein Schweinefleisch gegessen werden dürfte oder als ob Männer keine Frauen haben dürften und sowas. Das ist immer eine Versuchung in der Christenheit gewesen. Und es ist zumindest die Sache wert, zu sagen, es ist erlaubt, in Dankbarkeit alles zu essen, außer was ausdrücklich verboten ist. Was ist ausdrücklich verboten? Bluterstecktes Götzenopfer und Hurerei. Und die eben und zu heiraten, also in einer Partnerschaft auch Sexualität zu leben, ist ausdrücklich erlaubt, ist nicht eine Sünde. Es gibt an ehelicher Sexualität nichts grundsätzlich Sündiges. Es kann trotzdem auch eheliche Sexualität von Sünde behaftet sein. Schränke ich allerdings ein. Und zwar heißt es nicht in leidenschaftlicher Gier wie die Heiden. Das heißt, in leidenschaftlicher Freude schon, aber nicht in leidenschaftlicher Gier. Man kann eheliche Sexualität in leidenschaftlicher Zuneigung leben, nicht aber in leidenschaftlicher Gier. Eine leidenschaftliche Zuneigung hat den anderen im Blick, eine leidenschaftliche Gier mich selber. Dieser Mann Gottes ist eben vordergründig ihr nicht als Gottesmann bezeichnet. Dass er ein Gottesmann war, wissen wir alle, die die Geschichte Hiobs kennen. Aber auch hier diese Trennung, diese sprachliche Trennung. Es war ein Mann, sein Name war Hiob, und dieser Mann war rechtschaffen, redlich, gottesfürchtig. Mann Gottes. Und das Böse meidend. Der Rechtschaffene, der Rechtschaffene. Was ist Rechtschaffenheit? Wenn wir uns mal die Geschichte Hiobs angucken, was ist das das festeste Beispiel seiner Rechtschaffenheit? Wie sah das aus? Dass er sich mit seinen Lippen nicht versündigte, sah zum Beispiel so aus, dass er zu seiner Frau, du redest wie eine Närrin. Ja. Aber versteht ihr was? Mit seinen Lippen nicht versündigte ist eben kein moralischer Terminus. Wer würde denn von einem gottesfürchtigen Mann sagen, erwarten, dass er zu seiner Frau sagen darf, du redest wie eine Bekloppte? Da denkt man doch, oh, jetzt ist er aber weit. Ja? Ach Mensch, bist du normal aufgewachsen. Es gibt so viele Leute in so vielen engen Gemeinden, da wird wirklich nur frömmelnd umgegangen. Da wird sich in die Ohren gesäuselt, ach Bruder, so und so, ach Schwester und so. Und wenn wird nicht normal miteinander geredet, ja? Und statt mal ein ernsthaftes Wort zu reden, wo eins zu reden ist, dann macht der Herr segne dich und lass es dir mal gut gehen, ja? Und dann denkt man, was ist das für ein Mist und ich halte das nicht mehr aus und mir platzt der Kragen, wenn nochmal jemand so einen Scheiß erzählt und so weiter. Gerade Leute, die normal und unverbogen da reinkommen. Und es muss gesagt werden, wenn einer sich dumm verhält und Blödes sagt, dann darf man das auch zurechtweisen. Auch das gehört, und gerade das gehört auch zur Rechtschaffenheit. Der Mann hat von Gott her Autorität, dass Wort seiner Frau zu bestätigen oder zu widerrufen. Und zum Bestätigen reicht aus, dass er dazu schweigt. Das Schweigen eines Mannes ist die Bestätigung der Frau. Deswegen quatschen so viele Frauen endlos, dass sie ihren Mann endlich mundtot haben und dann können sie machen, was sie wollen. 4. Mose 30 oder 19. Da weiß ich seit Jahren immer nicht, welches der Kapitel. 4. Mose 19 oder 4. Mose 30. Also, ich höre immer wieder, dass es für eine Frau nichts Schöneres gibt, als einen Mann, der Verantwortung übernimmt. Und dass eine Frau gerne sich unter einen Verantwortung übernehmenden Mann stellt. Und ich beobachte das und es stimmt. Bei gläubigen Frauen stimmt es wirklich. Für eine Frau nichts Entspannenderes, als sich unter einen verantwortlich lebenden Mann zu stellen. Und deswegen ist das in der Regel nicht das Problem der Frau, sondern des Mannes, der einfach nicht bereit oder auch manchmal nicht in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen. Dann ziehen die Frauen die Hosen an und fühlen sich nicht wohl dabei. Ja, zur Rechtschaffenheit des Hiob gehörte noch, gerade das rechne ich mal nicht zu seiner Rechtschaffenheit. Denn das hat er das war Unglaube. Das war Skrupulosität. Skrupelhaftigkeit. Denn später sagt er, was ich fürchtete, kam über mich. Der hat ein vorbeugend schlechtes Gewissen gehabt und das zeugt nicht von Glauben. Das zeugt zwar von Gottesfurcht. Also da kannst du Gottesfurcht von Glaube unterscheiden. Gottesfurcht ist nicht kühn. Glaube ist kühn. Ein Gottesfürchtiger will alles richtig machen. Ein Glaubender kann ruhig was falsch machen. Und Gott segnet ihn trotzdem. Wirklich, das ist der Unterschied. Hiob war so voller Skrupel, dass er vorbeugend opfert, es könnte ja sein, dass seine Kinder irgendwie sich versündigen könnten. Doppelter Konjunktiv. Und dieser gottesfürchtige Mann kann dann 20 Kapitel lang über Gott herziehen, dass es nur so kracht. David vertut sich sowas schwer in seinen Handlungen und ist im Gegensatz dazu in so einem engen freundschaftlichen Verhältnis zu Gott, dass er ein ums andere Mal sagt, sei mir gnädig, oh Gott, wasche mich rein von meinen Übertretungen, die Sünden meiner Jugend rechnen mir nicht zu, in Sünde hat mich bin ich empfangen und in Unrecht hat mich meine Mutter geboren. Er weiß um seine Fehlbarkeit und wirft sich gläubig ganz in die Hand Gottes. Wenn ich die Wahl hätte, aber das liegt bestimmt an mir, bin ich dem näher als dem. Lieber mit Begeisterung und Fehler machen und zurückrudern, als immer alles ordentlich der Reihe nach und vor lauter Richtigkeit gar nicht wissen, wie Gott wirklich ist. Das ist Charaktereigenschaft und ich kann da meins nicht in anderen empfehlen. Das mache ich auch nicht. Es gibt Leute, die fühlen sich so viel wohler. Aber der Punkt der Rechtschaffenheit ist, neben dem, dass er auch seiner Frau gegenüber gerade steht, dass er sich zwar vergeblich mit seinen Freunden abkämpft, irgendwann sagt, jetzt höre ich auf zu reden, ihr quatscht mich dusselig und ihr glaubt mir nicht und versteht mich nicht, der dann aber nicht zumacht, sondern für seine Freunde betet. Das ist für mich, sind das die beiden Kriterien der Rechtschaffenheit. Dann wendet sich sein Schicksal. Die Rechtschaffenheit Hiobs ist nicht das, wo er selber drauf stolz war, was er alles richtig gemacht hat, sondern dass er bei seiner Rechtschaffenheit weder bitter gegen seine Frau noch Beziehungsabbrechen zu den Freunden ist. Das ist seine Rechtschaffenheit. Und dort ist er ein Vorbild des Leidens Jesu. Der bittet nämlich auch für die, die ihn verfolgt, beleidigt und umgebracht haben. Das ist der große Charakterzug Hiobs, der seine Gott, also der ihn als Mann Gottes auszeichnet. Das ist das aber, worauf er stolz ist. Na, man kann sagen, sogar mit Recht stolz sein kann. Hiob 30, da zählt er das ja auf. Nie habe ich meinen Augen gestattet, nach einer Jungfrau zu schielen. Und wenn einer kam, dann habe ich ihm gegeben, und wenn er was borgen wollte. Und wenn ich einen Feind hatte, habe ich mich nie gefreut, wenn er ins Unglück gestürzt ist und so weiter. Dann hört er auf, sich zu rechtfertigen. Und darauf antwortet Gott alles nicht. Das hat er für sich. Nee, er hat es nicht nur für sich. Wofür hat er es auch noch? Seine Rechtschaffenheit hat er noch für was? Für die unsichtbare Welt. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Hiob hat schon noch eine ganz herausragende Eigenschaft, die für uns wichtig ist. Hiobs Gerechtigkeit war nicht zuerst eine Gerechtigkeit für ihn selbst. Er war nun mal so. Ich sage das mal bewusst so sehr runter, also niederschwellig. Hiob war nun mal so. Aber was ihn zu einer herausragenden Persönlichkeit macht, ist, dass er mit dieser Gottesfurcht und Rechtschaffenheit ein Schauspiel für die unsichtbare Welt ist. Bei dem regelmäßigen Treffen der Engel und Engelfürsten, die es offenbar im Himmel gibt. Und wo der Satan zumindest zu der Zeit noch ein Anrecht hatte, zu verklagen. Heute können und dürfen die Auserwählten Gottes nicht mehr verklagt werden. Weil Jesus Christus der Gerechte sich für sie verwendet. Aber zu dieser Zeit war der einzelne Gläubige ein Schauspiel für die unsichtbare Welt. Und heute? Er ist heute das Schauspiel für die unsichtbare Welt. Die Gemeinde. Im Epheserbrief. Und noch an einer anderen Stelle heißt, wir sind vor Engeln und Menschen ein Schauspiel geworden. Ich glaube, 2. Korinther 6 steht es nochmal. Die unsichtbare Welt beobachtet das, was hier passiert. Und Gott zeigt den Engeln, dass es geht und welchen Wert es hat, ihm gehorsam zu sein. Denn den Engeln zeigt der Teufel als Gefallener, was es ist, ungehorsam zu sein. Und der Fall des Menschen ist die Zwanghaftigkeit des Satans oder ist der Zwanghaftigkeit des Satans geschuldet, Gott zu beweisen, dass man ihm nicht freiwillig dienen kann, sondern nur gezwungenermaßen. Und deshalb ist es das Kriterium der Gemeinde, dass sie Gott freiwillig dient. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Insofern sind die Heiligen der unsichtbaren Welt immer ein Schauspiel. Das heißt, in welches Geheimnis Engel hineinzuschauen begehren und kriegen es nicht raus. Wie das geht, dass jemand, der einen freien Willen hat, dass jemand, der mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt ist, dass jemand, der nur ein wenig unter die Engel erniedrigt wurde, um des Leidens des Todes willen, sein ganzes Sein auf Gott ausrichtet und eine Lust daran hat, seinen Willen zu tun. Das ist unsere Berufung als Gemeinde. Der unsichtbaren Welt als Beleg zu dienen, dass es eine Freude ist, Gott zu dienen. Deswegen liebe ich solche Lieder. Gibt nur ganz wenige. Gibt nicht viele Gläubige, die diese Herrlichkeit, die sich dieser Herrlichkeit bewusst sind. Gerhard Terstegen ist einer davon. Und solche Lieder wie Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Solche Lieder sind das. Es ist ein Segen, Gott dienen zu dürfen. Es ist eine Gnade und eine Freude. Es ist keine Pflicht, zu der wir verdammt sind. Es ist keine Last, die uns auferlegt worden ist. Und wenn wir das erstmal entdeckt haben, dann ist Christsein leicht. Dann ist es eine Freude. Wenn wir erstmal merken, was für eine Herzensfreude es ist, Gott zu dienen, im Vergleich zu dem Stress, den wir haben, wenn wir unseren Eigenwillen tun. Erst dann sind wir dort angekommen, was Gottes Kindschaft wirklich meint. Solange das noch ein Zwang ist, da sind noch Bindungen, da sind noch, ich sage das wirklich, da sind noch dämonische Fesseln auf unserem Leben. An dem Tag, wo die letzte dämonische Fessel von uns abgestreift ist, treten wir hinüber in die Freude der Gotteskindschaft. Ist es eine Wonne, den Willen Gottes zu tun? Merken wir, was für eine Erleichterung das ist, so zu leben? Und da möchte ich zu einladen. Gerade wer das noch erlebt, dass er unter Druck und immer neue Last ist, dass er sich zwingen muss, Gott zu dienen, der darf das als Indiz dafür nehmen, dass er gebunden ist, dass das nicht seiner Natur als Gotteskind entspricht, sondern dass dort etwas noch ihn okkupiert, dass etwas unrechtmäßig in ihm festhält. Damals gab es noch einen Mann, der im Namen des Herrn weissagte, Uriah, den Sohn des Schemaja. Und ich denke, dass das der hier ist. Aus Kirjat Jearim, und er weissagte gegen diese Stadt und gegen dieses Land, ganz wie es die Worte Jeremias taten. Als aber der König Joachim und all seine Heerführer und alle Obersten seine Worte hörten, suchte der König ihn zu töten. Und als Uriah es hörte, fürchtete er sich und floh, und er kam nach Ägypten.
Da sandte der König Jojakim Männer nach Ägypten, Elnathan, den Sohn des Achbor, und einige Männer mit ihm nach Ägypten, und sie holten Uria aus Ägypten und führten ihn zum König Jojakim. Und der erschlug ihn mit dem Schwert und warf seine Leiche auf die Gräber der Kinder des Volkes, das heißt auf die Gräber der verachteten Leute. Aber die Hand Achikams, des Sohnes des Schaffan, war mit Jeremia, sodass man ihn nicht in die Hand des Volkes gab, ihn zu lynchen. Die Stelle, die ihn rehabilitiert, warum ich überhaupt Jeremia hier einordne, ist dieser Vers 8, Vers 16. Da sagten das ganze Volk zu den Priestern: Dieser Mann Gottes, dieser Mann, Klammern, hat das Todesurteil nicht verdient, denn er hat im Namen des Herrn unseres Gottes geredet, dieser Mann Gottes. Und er sagt: Ihr könnt mich umbringen, aber ihr müsst wissen, dann ladet ihr unschuldiges Blut obendrauf. Und wenn ich sage, der Todgeweihte, dann gehört zu einem prophetischen Lebensstil auch die Bereitschaft, um der Botschaft willen sein Leben zu lassen. Wenn ich sage, da gehört die Bereitschaft zu, dann bedeutet das nicht, dass man das suchen sollte. Das machen nur kranke Leute. Also die, oder die völlig fertig sind. Elia hatte mal so eine Phase. Sagt: Ach Herr, nimm mich doch weg. Jeremia hat auch so eine Phase. Ich habe da schon mal zitiert diese Tage. Hier steht er vor dem Volk und sagt: Ihr könnt mich töten. Nur, das ändert nichts an der Tatsache, dass das, was ich euch bezeuge, stimmt. Und was heißt der Todgeweihte? Dann bedeutet das, dass der Mann sterben soll. Nicht bloß kann, sondern soll, dass es beschlossene Sache ist. Und ich weiß nicht, ob euch das auffällt, was für eine unfassbare Ähnlichkeit das zu Jesus hat. Dieses Kapitel, was wir eben gelesen haben, das entspricht fast wörtlich der Anklage gegen Jesus. Dieser Mann hat gegen den Tempel geredet und gesagt, dass er in drei Tagen abgerissen werden, dass er abgerissen werden wird und in drei Tagen wieder aufgebaut wird. Und bei Paulus geht es dann so weiter. Dieser Mann redet gegen die heiligen Stätten und das Gesetz. Unrechte Anklagen, wobei die Ankläger von ihrer Sache völlig überzeugt sind. Und man muss bedenken, dass Jeremia in dieser Situation ganz alleine stand. Er war nicht der Einzige, der das so bezeugt hat. Aber er stand ganz alleine. Ein anderer, der dasselbe bezeugt, den bringt sie um. Das ganze religiöse Volk stand gegen ihn. Die Priester und die falschen Propheten, alle zeugen gegen ihn und sagen: Der Mann ist verrückt, der Mann versündigt sich, der Mann hetzt gegen alle staatliche Ordnung, der Mann hat den Glauben verleugnet und dieser Mann hat nichts anderes als das immer neu an ihn geoffenbarte Wort Gottes. Das ist eine schwierige Sache. Und er war buchstäblich dem Tod geweiht. Dieser Mann ist des Todes. Also ich sage das mal so, mit dem Leben Jeremias braucht man nicht tauschen wollen. Das ist so krass. Der hat nicht nur das Wort Gottes zu sagen gehabt und er hat das immer wieder vergeblich gesagt. Er sagt es auch in dieser Situation: So kehrt doch um, bessert eure Wege und Taten und hört auf die Stimme des Herrn. Dann wird er sich des Unheils gereuen lassen, das er ausgesprochen hat. Nicht nur, dass er immer dieselbe Botschaft sagt, sondern immer neu erlebt: Sie wollen nicht hören. Sie machen das Maß des Gerichtes voll. Von den Leuten, natürlich nicht von Gott, natürlich von den Leuten. Der Todgeweihte im Blick auf die Menschen, und zwar die Gläubigen, das Gottesvolk. Das ist ja das Krasse. Jesus ist nicht auf Betreiben des Pilatus gekreuzigt worden, sondern auf das Betreiben der hohen Priester, die sich Pilatus genommen haben. Und Stephanus ist nicht von einfachen Pöbel gesteinigt worden, sondern vom Synedrium. Vor dem obersten Rat, also ich sage mal vor der Bischof, von der Bischofskonferenz. Das sind so eine krassen Dinge. Da dürfen wir nicht erwarten, dass es uns groß anders gehen kann, wenn wir denn in derselben Weise zeugen für die Wirklichkeit Gottes. Und er wird auf eine geheimnisvolle Weise bewahrt und im selben Atemzug wird berichtet, und es gab noch einen zweiten zu dieser Zeit mit Namen Uriah, der weissagte gegen diese Stadt und gegen dieses Land, ganz wie es die Worte Jeremias taten. Als der König das hört, sagt er, den bringen wir weg, den bringen wir um die Ecke, nicht noch so ein Defätisten. Er flieht, er fürchtet sich, flieht ins Ausland und wird sogar von dort zurückgeholt. Gab damals schon diese Stasi-Methoden. Was mich an dieser Geschichte immer wieder schockt, ist, wie lange die Langmut Gottes währt. Also echt, das schockt mich. Dass die fast kein Ende hat. Was da erst vor eine Menge an Unheil angehäuft werden muss, ehe das Gute dieser vorherigen Generation gänzlich ausgelöscht ist. Das passt auf keine Kuhhaut. Also das ist so krass. Es ist Böses auf Böses auf Böses auf Böses. Gewalttat, Bedrückung, Blut, Schuld. Immer neu und immer neu. Und Götzendienst über Generationen. Erst dann zieht Gott mal einen Schlussstrich. Dann ist es aber erbarmungslos. Dann hält er wirklich nur noch seine Leute fest. Das sind nicht viele. Die ganz einfachen Leute. Und nochmal in diesem selben Propheten, da kommen wir ins Kapitel 35. Da geht es um die Rekapitel, eines der schönen Kapitels für Blaugrützler. Da geht es nämlich um die freiwillige Abstinenz. Und wir lesen bitte mal die ersten vier Verse. Ersten sechs Verse. Wer hat noch nicht? Bitte schön laut. Jigdala, der Mann Gottes. Eine einzige Erwähnung in der Bibel. Wir wissen nichts von ihm, außer was? Nicht Jeremia, das ist jemand, Jeremia, das ist nicht Jeremia. Ja, nee, das war keiner von denen. Die waren in der Kapelle oder Zelle von, und das ist der Punkt. Es ist ein Mann mitten in diesem absoluten Abfall von Gott. Gibt es einen Mann Gottes, der in der Nähe des Hauses Gottes oder im Nebengebäude zum Tempel seine Zelle hat? Das ist bei dir übersetzt mit Kapelle. Es erinnert mich an den Klosterbruder, nicht an Klosterfrau Melissengeist, sondern an einen Eingeschlossenen. Und das wiederum erinnert mich an eine Stelle in dem Propheten Maleachi. Dort heißt es nämlich, am Ende, als wirklich der Abfall so groß war, dass noch nicht mal das Reden Gottes mehr in Widerhall gefunden hat, da unterredeten sich miteinander, die den Herrn fürchten. Also ihr könnt an diese Stelle neben Jeremia 35 die Vergleichsstelle schreiben, Maleachi, das letzte Buch des Alten Testamentes, Kapitel 3, Vers 16. Dort heißt es, eure Worte sind anmaßend gegen mich oder trotzig gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir denn gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn dafür, dass wir seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der Herrscharen? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Gott sieht das als letzte Stufe des Abfalls an, wenn jemand sagt, es hat überhaupt keinen Sinn, Gott zu gehorchen. Es ist ja noch besser. Wir machen, was wir wollen, denn guck dir doch die an, die sich von Gott losgesagt hat, denen geht's ja gut. Und das ist eine weit verbreitete Haltung heute. Und da gibt's nur ein Heilmittel dagegen. Es gibt dagegen kein Wort Gottes mehr, sondern nur noch die Unterredung der Gottesfürchtigen. Da unterredeten sich miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte, und ein Gedenkbuch wurde für sie geschrieben. Wenn es so weit ist, dass sich Menschen nicht mehr zur Umkehr rufen lassen, dann hilft nur noch eins: sich im Kloster einschließen, in die Zelle, in der Nähe des Hauses Gottes und die Gemeinschaft der 3 oder 4 Leute suchen, die den Herrn fürchten. Hier waren es ein paar wenige mehr. Es gab also auch zur Zeit Jeremias, als die Masse ihm nach dem Leben gedacht hat, als das Politik der Vernichtung angesetzt war gegen die Gottesfürchtigen, gab es welche. Und das waren ausgerechnet Rekabiter. Das waren ein Zweig der Kenitter. Das war noch nicht mal der Kern des Volkes Gottes. Das waren welche. Kenitter sind die Nachkommen Kains. Das sind die, die in die Mose eingeheiratet hat. Ja, Zippora war von den Kenittern. Ihr Vater, wie ist der Schwiegervater Moses? Reguel oder wie heißt er noch? Jethro. Jethro war ein Priester der Kenitter. Und die sind, wie soll man sagen, von außen ins Volk eingekommen. Und die halten die Furcht, also ich sage mal, die halten die gottesfürchtige Überlieferung ihrer Väter hoch. Nämlich als Fremdlinge weiterzuleben, sich keine Häuser zu bauen, in dieser vorübergehenden Art zu leben, auf Alkohol zu verzichten. Und die werden dem Volk Israel in dieser Zeit des Abfalls als Beispiel entgegengestellt. Es gibt dort keine Bekehrung mehr, es gibt keine Erweckung mehr, es gibt kein Umkehr mehr zur Zeit Jeremias. Es hat unaufhaltsam auf die Zerstörung Jerusalems und auf die Zerstörung dieses israelischen Reiches sich hinbewegt. Da gab es keine Umkehr, trotz dieses immer neuen Warnens der Propheten. Aber es gab zum Schluss einen kleinen Überrest, die den Herrn fürchten. Und die hat er bewahrt, über die Zeit hinweg, in die Zeit Nehemias hinein. Wir haben das ja dann schon gelesen, also geschichtlich kommt Nehemia hinter Jeremia. Und bis in die Zeit des Neuen Testamentes hinein. Und das ist das Letzte für heute. Es gibt noch 2 Erwähnungen von Gottesmännern im Neuen Testament. Und wer ist das? Was? Jigdala. Ich nenne das mal so. Klosterbruder ist nicht das richtig. Das hat so diesen komischen Klang. Also der Zurückgezogene. Vielleicht der Abgeschiedene. Also der Mönch ist. Ich nenne das wirklich so. Nee, der Abgesonderte. Das ist das richtige Wort. Wisst ihr, was das heißt? In dieser Zeit war eben keine Mission mehr möglich. In dieser Zeit war nur noch das Festhalten an Gott in der ganz kleinen Menge möglich. Es gibt eine Zeit, da ist es zu spät für Mission. Da ist der Abfall von Gott so endgültig und radikal, dass nichts mehr, kein Unglück und keine Güte mehr Menschen zur Umkehr bewegt. Und es deutet manches darauf hin, dass wir auf diese Zeit sehr, sehr stark zusteuern. Dass du Leute weder durch Gutes noch durch Böses erreichst. Dass man es einfach festgelegt hat. Und dass jeder Hinweis auf Gott nur noch ein Ärgernis ist. Also mindestens deutschlandweit. Ich denke fast, dass das weltweit so geht. Man hört das an vielen Stellen immer wieder. Also deutschlandweit aber bestimmt. Weil wie sich das in den letzten Jahren zugezogen hat, ist schon erstaunlich. Wir stehen im missionarischen Dienst ja seit vielen Jahren und haben ein Gespür dafür, einen Blick dafür. Aber sowas wie jetzt in den letzten 2 Jahren, habe ich noch nicht erlebt. Dieses Festgelegtsein, dieses endgültig Festgelegtsein. Egal wo du auf Leute triffst. Als ob sich sortiert hat und es wird nur noch festgezogen. Aber es macht nichts. Auch darin werden Menschen gebraucht, die einen prophetischen Lebensstil haben. Also das gibt uns nicht das Recht zu sagen, es ist sowieso alles zu spät, nur igeln wir uns mal ein und machen nichts mehr. Denn damit hört es ja nicht auf. Es geht ins Neue, in den neuen Bund. Wer ist der Erste, der von einem Mann Gottes redet? Und zwar sogar noch etwas umfassender. Im Neuen Bund sagt einer, wahrhaftig, wie geht's weiter? Dieser Mensch war Gottes. Ja, dieser Hauptmann am Kreuz. Also ich sag mal, das ist ja die Sprache der Alten. Wahrhaftig dieser Mensch Gottes. Der Erste, der das erkannt hat, war interessanterweise nicht ein Jude, sondern ein Heide. Und da wird deutlich, dass unmittelbar nach dem Kreuz, nach dem Erlösungswerk Jesu, das aufgeweitet ist auf alle Völker. Der Vorhang des Tempels zerriss von oben bis unten. Die Grundfesten der Erde wurden erschüttert. Die Toten kamen aus den Gräbern wieder. Und der erste Heide sagt, dieser Mann Gottes. Das ist eine wunderbare Botschaft. Das ist die Zeit der Nationen, so sagt man ja heilsgeschichtlich. Wir befinden uns in der Zeit der Heiden. Es ist nicht das Zeitalter des Volkes Israel, sondern es ist das Zeitalter der Heidenvölker. Und das währt bis auf den heutigen Tag. Das ist schon schön. Der Erste, der es mitgekriegt hat, war ein Heide. Das ist sehr schön. Und das gibt uns Hoffnung, ihr Lieben. Das ist unsere Hoffnung. Dass aus jedem Volk und Sprache und Stamm und Nation, wer Gott fürchtet, ist ihm angenehm. Das ist schon der Nächste, der das erkennt. Nämlich, also zu diesem hier ist es Markus 15, Vers 39. Und der Nächste, der das erkennt, ist der Hauptmann Cornelius, von dem selber gesagt ist, dass er ein Gottesmann war, gottesfürchtiger Mann. Apostelgeschichte 10, Vers 22. Aber dazwischen steht noch Apostelgeschichte 2, 23. Und da diese drei Verse sind es insgesamt. Also erst der Hauptmann am Kreuz, dann Apostelgeschichte 2, die Predigt des Petrus. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, einen Mann von Gott. Euch gegenüber durch Machttaten und Wunder erwiesen und Zeichen, die Gott durch ihn in unserer Mitte tat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Das ist der Gottesmann an sich, um den sich alles dreht. Der Gesalbte, der Christus, der Messias. Das A und das O, das lebendige Wort Gottes, die Tür, das Brot des Lebens. Alles das ist er. Die ganze Fülle Gottes wohnt leibhaftig in ihm. Das darf uns am Ende dieses Abends wirklich in Anbetung führen, in tiefen Dank, dass wir mit diesem Gottesmann in Verbindung gebracht sind und dass wir an seinen Namen glauben. Das ist das Beste, was uns passieren kann, im Leben und im Tod. Das ist das, was für Zeit und Ewigkeit hält. Das hebt uns raus aus diesem Elend, was uns umgibt. Und diesen Mann erkennt jeder, den Gott vorher bestimmt hat. Deswegen Apostelgeschichte 10, Vers 22. Dort wird Cornelius als Gottesmann bezeichnet. Petrus ging zu den Männern hinab und sprach, siehe, ich bin's, den ihr sucht. Was ist die Ursache, weshalb ihr kommt? Sie aber sprachen, Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann. Ein Gottesmann heißt das. Der einen guten Ruf hat von dem ganzen Volk der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich angewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören. Und zu diesem Gottesmann geht der Apostel Petrus und hat dort sein Aha-Erlebnis. Wodurch? Der große heilige Petrus hat bei dem Mann Gottes aus den Heiden seiner Haarerlebnis. Welches? Dass der Heilige Geist auf die Völker fällt, auf alle, die Gott, die Jesus Christus ernst nehmen. Und das Aha-Erlebnis ist, Vers 34, Petrus aber tat den Mund auf und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Und so weiter. Das Wort, das er von den Söhnen Israel gesandt, hat in dem Frieden verkündigt durch Jesus Christus, dieses aller Herr kennt ihr. Die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin geschehen ist, nach der Taufe, die Johannes predigte, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Das ist der fetteste Vers, den man sich in der Apostelgeschichte anstreichen kann. Vers 38. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Ich führe hier unter 18 Cornelius stellvertretend an, als Mann Gottes des Neuen Testamentes, durch den Erkenntnis Gottes weitergereicht wird. Und zwar, ohne dass er das wusste. Dieser Mann war ein Prophet, ohne dass er es wusste. Wodurch? Er war ein ganz einfacher Mann, der nichts von sich gehalten hat und nur auf den Befehl des Engels, zu dem hat noch nicht mal Gott selber geredet, sondern nur ein Engel, auf den Befehl des Engels hin sein ganzes Haus versammelt, Petrus von Joppe rufen lässt und an der Gottesfurcht dieses Mannes, der eigentliche Mann Gottes hier ist nicht Petrus, sondern wirklich Cornelius. Und da sage ich, da steht er stellvertretend für die Männer Gottes des Neuen Testamentes, der durch den andere Offenbarung empfangen, der durch den oder mittels dessen durch den Offenbarung Gottes widerfährt. Vom Reich Gottes sagt Jesus, dass es wächst und man weiß selbst nicht wie. Es ist gleich einem Senfkorn, was ausgesät wird und wächst und man weiß nicht wie. Könnt ihr das lesen? Cornelius verkörpert ein Wesen eines Gottesmannes, der allein durch seine Stellung zu Gott, ohne dass er selber ein Wort predigt, allein durch seine Stellung geschieht Offenbarung des Willens Gottes. Also durch Cornelius wird Petrus gelehrt, was Gott eigentlich will. Petrus hatte drei Visionen, dass das Tuch runterkommt und wieder hochgezogen wird. Und er versteht es nicht, was Gott will. Aber als er Cornelius begegnet ist, versteht er es. Und das ist das Geheimnis des neuen Bundes, dass die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen ist. Ich glaube, da haben wir als solche, die aus den Heiden kommen, gar nicht mal so das tiefe Verständnis dafür, was das eigentlich für eine Neuerung ist. Das ist das, was Paulus in Römer 10 sagt, dass wir als wilder Baum in den Guten hineingepfropft sind. Annelie kommt aus dem Obstbau und weiß, dass es immer nur andersrum geht. Ja, also man kann auf ein Unedles was Edles pflanzen. Und dann wird das Unedle nicht edel, sondern nur, das muss man rausschneiden und das Edle bleibt eben edel. Aber uns ist was Außergewöhnliches widerfahren aus den Heidenvölkern. Es ist was aus dem edlen Baum rausgebrochen worden, nämlich der ungläubige Teil des Volkes Israel. Und wir Unedler sind hineingepfropft und werden des Edlen teilhaftig. Das ist Umkehrung, ist alle Dinge auf den Kopf gestellt. Gottes Gnade ist sowas von unfassbar. Deshalb gibt's, wenn diese Gnade jemand ausschlägt, nichts noch da dran. Das ist wirklich über alle Maßen über den Anschlag hinaus. Dass wir, die Heiden, die wir von Natur aus Kinder des Zorns waren, begnadigt werden und Anteil kriegen an der Herrlichkeit Gottes, das ist mit nichts noch zu toppen. Und wenn jemand das aufschlägt, ist es vorbei. Dann wartet die Hölle, das Feuer des Hölle, der Hölle noch. Mehr geht nicht. Und dieser Sache dürfen wir uns bewusst sein. Und das muss unserer Botschaft Dringlichkeit verleihen. Und unserer Liebe zu ihm Glut. Wirklich, das muss uns mitnehmen, was Gott an uns tut. Mehr geht nicht. Dass der Vater sein einziges gibt. Ich habe so bisschen was erlebt. Im vergangenen Jahr ist uns sowas widerfahren, so wie ein verlorenes Kind. Dass eine unserer Töchter sich von uns, von mir zumindest, losgesagt hat. Ohne Grund, ohne Ursache. Auf das Gefühl hin, nicht geliebt zu sein. Nicht, weil sie nicht geliebt worden wäre. Und ich habe gedacht, wie wäre das? Ist ja eine Situation wie bei Gott. Nun könnte man sagen, man vergleicht es mal mit einem verlorenen Sohn und wartet, bis derjenige umkommt. Aber wenn diese Abkehr endgültig wäre, was wäre ich bereit zu tun als Vater? Göttliches Handeln wäre dann, meine liebste Tochter zu opfern, um sie zurückzuholen. Das ist das, was Gott macht. Da habe ich mal emotional verstanden, was das ist. Wir sind verlorene Kinder Gottes. Und der einzige Gehorsame, den hat er dann aufgegeben und hat ihn in die Verlorenheit reingeschickt, um uns zu retten. Wenn wir das verachten, gibt es kein anderes Opfer für Sünde. Herr Jesus, so unterstellen wir uns dir an diesem Abend. Es ist so leicht, in solcher Gemeinschaft und unter diesem Segen deines Wortes Herzensentschlüsse zu fassen, um bei dir zu bleiben. Und wenn wir in unser Leben zurückgucken, gibt es so viele Wege und Irrwege, an denen man strauchen kann. Und wenn wir um uns herum gucken, da gibt es so viele, die diese Kostbarkeit geschmeckt haben und dann doch wieder verwickelt sind in die Geschäfte ihres Lebens. Erbarme dich. Über uns und unsere Kinder und über alle deine Kinder. Auch die wir schon aufgegeben haben und wo wir meinen, es ist Hopfen und Malz verloren. Herr Jesus, wir können nur zu dir fliehen, denn du hast Worte ewigen Lebens. Und du hast versprochen, dass du die dir gegeben sind, festhältst und dass niemand verloren geht. Außer wer zum Verderben bestimmt ist. Du hast Leute wie Petrus zurückgeholt von ihrer Selbstüberschätzung. Du hast Leute wie Thomas unter deinen Jüngern geduldet, der noch nach der Auferstehung an dir gezweifelt hat. Du hast jemand wie Philippus, der angesichts dreijähriger Unterweisung gesagt hat, zeig uns den Vater, nichts verstanden hat, trotzdem nicht weggestoßen. Das ist unsere Hoffnung, dass du auch mit uns ans Ziel kommst. Und darum bitten wir dich. Und dazu segnen wir dein ganzes Volk. Und wir danken dir, dass du so die Liebe Gottes verkörperst, dass unser Herz davon erfasst wird. Lass uns weitertragen, indem wir Vergebung der Sünden predigen, die in deinem Namen ist. Amen.